ARD Sounds. MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Ich freue mich ganz sehr, heute über das Buch Menschen wie wir sprechen zu können. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch selber verschlungen. Ich bin 1988 geboren und Großteil meiner Kindheit in Sachsen aufgewachsen. Und da gab es diese Lebensmittelläden, diese vietnamesischen Lebensmittelläden. Und da habe ich mir ab und zu eine Obstschale geholt. Und das war so ein bisschen wie in eine fremde Welt eintreten. Weil wir sonst mit unserer Familie wirklich gar keine Überschneidungen mit vietnamesischen Familien hatten. Und das Spannende ist, dass genau zu dieser Zeit, als ich mir da meine Obstschale geholt habe, da ist Tao mit ihrer Familie in Deutschland angekommen. Und genau ihre Familie hat so einen vietnamesischen Lebensmittelladen eröffnet. Und das war keine leichte Zeit. Genau über diese Zeit schreibt Tan Tao Chan in ihrem Buch Menschen wie wir. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Anmoderation.
Bevor wir jetzt in die einzelnen Themen einsteigen, möchte ich ganz kurz den Inhalt des Romans so ein bisschen anschneiden. Also wir begleiten Tao, die tatsächlich so heißt wie du, die als Kind mit ihrer Mutter in Vietnam zurückgelassen wird vom Vater. Der Vater geht 1988 als Vertragsarbeiter in die DDR und holt dann später seine Familie nach Deutschland. Und wir erleben dann, als die Familie in Deutschland angekommen ist, Armut, Diskriminierung und auch die schwierige Rolle der Tochter als kulturelle Vermittlerin. Wann wusstest du, dieses Buch musst du schreiben?
Also, ich wollte eigentlich schon sehr lange ein Buch für meine Schwester schreiben, weil sie in Deutschland geboren ist und sich nicht so gut mit Vietnam und mit der vietnamesischen Kultur und der vietnamesischen Geschichte auskennt. Und als ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich mit meinem Vater geredet und habe dann gemerkt, dass die Geschichte mich sehr interessiert. Und ich fand es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil vietnamesische VertragsarbeiterInnen meiner Meinung nach ein wichtiger Teil der deutschen oder ostdeutschen Geschichte ist. Und deswegen wollte ich diesem abstrakten Begriff VertragsarbeiterInnen konkrete Gesichter geben mit konkreten Geschichten und Ängsten und Träumen. Im Laufe der Zeit hat sich die Geschichte dann die Form angenommen, wie die jetzt ist. Und das war vor 3 Jahren.
Das ist schon eine Weile her und ich muss wirklich sagen, es schließt eine Leerstelle. Also ich habe vorher noch nie ein Buch mit diesen hintergründigen Geschichten zu Gastarbeitern, vietnamesischen Gastarbeitern in Ostdeutschland gelesen. Dein Buch beginnt mit einem ganz starken Bild. Ein Vater verlässt bei Vollmond seine Heimat, Vietnam und seine Familie. Und ich würde dich bitten, mal an dieser Stelle zu lesen, dass wir einen Eindruck bekommen.
Sehr gerne. An dem Morgen, als mein Vater das Land verließ, stand der Vollmond der letzten Nacht noch am Himmel. Meine Mutter begleitete ihn nicht zum Flughafen. Der Abschied erfolgte bereits auf der Veranda. Die Luft um sie herum war gewürzt vom Duft der Räucherstäbchen. Und der beißende Wind heftete an jeder Hautstelle, die nicht bedeckt war. Das neue Jahr stand vor der Tür und mein Vater an ihrer Schwelle. Pass gut auf unser Kind auf, wird er gesagt haben, während ich noch im Haus schlief. Wenn ich später aufwachen würde, hätte ihn bereits eine luftfarbene Leere ersetzt. Draußen sahen sich meine Eltern ein letztes Mal mit blutunterlaufenen Augen und eine Handvoll Gefühle an. Er versprach, nach 36 Vollmonden zurückzukehren. Alle Erinnerungen an diese Version meines Vaters, die ich hatte, waren nicht meine eigenen, sondern beruhten auf einem einzigen Schwarz-Weiß-Foto und ein paar fragmentarischen Anekdoten. Im Laufe der Zeit erschuf ich das Bild einer schwarz-weißen Figur, die jene schmale Gasse entlang ging, die unser Haus mit der Außenwelt verband. Mit jedem weiteren Schritt wurde der schwarz-weiße Körper kleiner und kleiner, bis der enge Gast ihn aufsaute und schließlich ausspuckte in eine verschneite Welt, die mir und meiner Mutter fremd war. Aus 2 Jahrzehnte später, als ich an derselben Stelle stand, an der mein Vater gelandet war, blieb mir dieser Teil seines Lebens verborgen. Man kann die Vergangenheit eines anderen Menschen nie vollständig nachempfinden. Und ich plaute lang, um eine Vorstellung von der meines Vaters zu bekommen. Am Anfang war der Schnee, am Ende die Mauer, die Ost und West trennte. Eines Morgens wird er die Grenze überquert haben. Die Aufregung in seinem 25-jährigen Herzen, das Feuer an seinen Füßen und Namgau unter seinem linken Arm. Ein Buch, das mir später als erste Brücke zu ihm diente. Ich möchte glauben, dass er in diesem kurzen Moment, als er wieder ein Stück von sich zurückliest und einer neuen Hoffnung entgegenging, an mich dachte. Am Anfang war der Schnee und all die Versionen von uns, die hätten werden können, wurden zu Hypothesen, die darunter begraben lagen.
Ganz vielen Dank.
Sehr gerne.
Nach wie vielen Monden wollte der Vater eigentlich zurückkehren? 36?
Nach 36 Vollmond, also nach 3 Jahren.
Und das hat er nicht gemacht?
Das hat er leider nicht gemacht. Also aus 3 Jahren wurden 11,5 Jahre. Und die Familie waren dann 11,5 Jahre voneinander getrennt.
Und das ist ein ganz herber Einschnitt, vor allem für Tao. Ich finde es sehr schön, wie du die Figuren zeichnest. Sie sind sehr liebevoll, aber auch sehr gebrochen in sich. Jede Figur, die Mutter, der Vater, aber auch Tao, die haben irgendwie so ein Stück weit ihr Päckchen zu tragen. Was sind das für Päckchen?
Genau, also der Vater war ja sehr lange nicht zu Hause. Er ist als junger Mann in die DDR gegangen, um für die Familie Geld zu verdienen. Und selbst nach 11,5 Jahren, als die Familie wieder zusammengekommen ist, haben sie trotzdem nicht wirklich Zeit füreinander, weil der Vater unaufhörlich arbeiten muss, um die Familie übers Wasser zu halten. Und die Mutter hat in Deutschland Schwierigkeiten, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, weil sie die ersten 2 Jahre Arbeitssperre hatte. Und nach einem Jahr hat sie auch ein zweites Kind bekommen. Und hat danach dann immer Jobs gehabt, in denen sie super wenig Geld verdienen hat. Und sie hat auch eine Gehbehinderung, deswegen wurde sie auch häufig gekündigt. Und deswegen konnte sie sich nie einen Sprachkurs leisten und spricht Deutsch nicht genug. Während sie versucht, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, muss sie auch ihren Mann unterstützen und sich um die Kinder kümmern. Und Tao, die Ich-Erzählerin, die älteste Tochter, wird in einem interessanten Alter aus der gewohnten Umgebung herausgerissen und muss in Deutschland ihren Platz finden, aber auch für die Familie, die Familiensekretärin spielen und Verantwortung für die Eltern und für die Schwester übernehmen. Diese Verantwortung trägt die kleine Schwester auch ein bisschen mit und gleichzeitig fühlt sie sich auch ein bisschen von der Familie ausgeschlossen, weil sie in Deutschland geboren ist und die vietnamesische Sprache nicht so richtig spricht.
Wie kommt das, dass sich Tao für so vieles so verantwortlich fühlt? Also vor allem auch eigentlich ein Stück weit für das Glück ihrer Eltern.
Ja, das ist diese Parentifizierung, also die Eltern-Kind-Rollenumkehr, die häufig vorkommt, wenn Kinder sehr früh Verantwortung übernehmen müssen. Und Tao war ja sehr lange eigentlich auch verantwortlich für die Mutter, beziehungsweise die beiden waren lange Zeit füreinander die Bezugspersonen. Und das ist auch eine Überlebensstrategie, dafür zu sorgen, dass es der Mutter gut geht, weil wenn es ihr schlecht gehen würde, wenn ihr was passieren würde, dann wäre sie ja auch in Gefahr. Und dieses Gefühl der Verantwortung lebt dann weiter, als sie nach Deutschland gekommen ist und so viel Verantwortung für die Eltern übernehmen muss.
Und was die Familienmitglieder auch alle eint, ist, dass sie bis zur Erschöpfung arbeiten. Also wirklich Jede Stunde wird gearbeitet. Die Arbeit ist so der Mittelpunkt des Lebens, kann man fast sagen. Woher kommt das, dass man den eigenen Wert so über die Arbeit auch ein Stück weit definiert?
Ich denke, dass sie auch notgedrungen worden sind, so viel zu arbeiten, weil als migrantische Menschen, die körperlich arbeiten, wird man nicht so gut bezahlt. Und da der Aufenthaltsstatus der Mutter auch am Geld abhängt, versuchen sie alle zu arbeiten. Und Tao studiert dann später, aber muss nebenbei auch sehr viel arbeiten, weil sie in Armut aufgewachsen ist und immer Angst hat, in diese Armut zurückzuverfallen. Oder sie kämpft auch immer, um da rauszukommen.
Aber ist es auch ein Stück weit ein Selbstwertgefühl, dass man meint, dadurch erst was wert zu sein, wenn man arbeitet?
Ja, ich denke schon. Ich kenne das immer noch eigentlich, dass man immer was Nützliches machen muss. Ich weiß gar nicht, ob man das mit dem eigenen Wertgefühl verbindet, aber man sieht drinnen eigentlich, ja, ich glaube, das ist eine Überlebensstrategie.
Es gibt noch eine andere Person, die sehr wichtig ist in diesem Roman, die heißt Tien. Genau. Es ist ein Freund, und diese Figur hat einen großen Stellenwert in dem Buch. Welche Bedeutung hat sie erzählerisch und auch emotional für dich?
Ja, also im Buch gibt es den Kindheitsfreund, der Ich-Erzählerin, und er ist der Raum, in dem sich Tao erinnern kann, aber gleichzeitig auch nachholen kann, was sie verpasst hat. Also er ist stellvertretend für Vietnam und verkörpert ein Stück weit das Leben, das sie nicht leben konnte. Aber gleichzeitig spiegelt er sie auch durch seine Abwesenheit aus Hanam. Er versteht, genau wie sie, sehr gut davon, wie es sich anfühlt, so einen gewaltigen Bruch im Leben gehabt zu haben. Und wie es ist, von dem Leben ausgeklammert zu sein, dass man eigentlich hätte leben sollen. Also von der Familie, von der Heimat weg zu sein.
Und das ist muss vielleicht auch kurz dazu sagen, dass er eine ganze Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht hat.
Genau.
Und genau das verbindet sie eben ein Stück weit, weil er, wie du sagst, auch ein Stück weit seines Lebens in Anführungszeichen verpasst hat.
Genau, da ist das Leben dann einfach angehalten. Und das ist ja eigentlich auch ein zentrales Thema des Romans, weil alle Figuren ja irgendwie das Leben für eine Zeit anhält.
Jetzt erzählt dein Buch von Trennung, von Schuld und auch ganz viel von Schweigen. Also die Personen sprechen ganz viele Dinge nicht klar aus, sondern in der Gedankenwelt von Tao passiert ganz viel. Sie denkt sich, warum machen die Eltern jetzt das und das? Aber sie spricht es nie aus. Man denkt sich ganz oft beim Lesen, jetzt sag's doch, was dich stört. Was ist denn? Oder frag doch nach. Sie fragt sich irgendwie, warum machen die Eltern das und das? Aber sie fragt dich, woher kommt dieses Schweigen?
Ja, ich finde das total interessant, dass du diese Frage stellst. Weil von der vietnamesischen Community bekomme ich eigentlich eine gegensätzliche Frage. Ich werde gefragt, wie habe ich dann Mut bekommen, mit meinen Eltern zu reden? Also wie habe ich auch geschafft, dass sie mit mir gesprochen haben? Und ich denke, das ist Teil der vietnamesischen Kultur, aber auch, weil die ganzen Generationen vor mir nicht so gern über die Vergangenheit sprechen oder allgemein über Gefühle, weil die auch immer mit unverarbeiteten Traumata verbunden sind, weil sie ja viele Kriege und Kolonialisierungen erlebt haben. Und bei Tao kommt ja noch dazu, dass sie ja sehr lange von dem Vater getrennt gelebt hat und da so eine Distanz ist, die schwer zu überwinden ist. Und deswegen ist da immer eine große Hemmschwelle, dass sie ihn direkt anspricht.
Und wie nimmst du uns Deutsche wahr, wie wir über Gefühle sprechen? Ich würde uns jetzt nicht als Experten dafür bezeichnen, aber wie nimmst du das wahr?
Also ich habe schon das Gefühl, dass man in Deutschland Konflikte direkter anspricht und persönliche Grenzen auch offener kommunizieren kann. Und Zuneigung drückt man hier auch verbal mehr aus als in Vietnam, habe ich das Gefühl. In Vietnam zeigt man Zuneigung eigentlich eh durch kleine Gesten, zum Beispiel, dass man Obst schneidet und dem Kind hinstellt. Man sagt nie, ich liebe dich. Zum Beispiel habe ich meine Mutter oft gefragt, liebst du mich? Und sie hat dann immer geantwortet mit, wen soll ich sonst lieben, wenn nicht dich? Also sie antwortet nie direkt, sondern macht dann so Umwege.
Kannst du das erklären, warum das so ist?
Ich denke, dass das auch mit Scham verbunden ist. Die sind einfach gewohnt, Gefühle durch Gesten auszudrücken als durch Worte.
Kann man dazu sagen, dass die Mutter von Tao sie die ganze Zeit bekocht und immer das beste Essen auf den Tisch stellt?
Genau.
Das drückt ja auch dann in dem Moment sehr, sehr viel aus, sozusagen.
Ja.
Ich würde dich bitten, noch eine Szene zu lesen. Und zwar an dem Punkt, wo Tao nach Berlin kommt. Diese Szene erzählt sehr, sehr viel über Migration und auch ein Stück weit über Diskriminierung.
Ja. Was die Wohnsituation anging, war auch meine erste Erfahrung in Berlin erschütternd. Damals kam ich mit einem Regionalzug mit 2 Koffern an. Die ersten 2 Monate wohnte ich in einem Studierendenwohnheim, obwohl ich nicht studierte, sondern in einer gemeinnützigen Organisation arbeitete. Ich konnte das Zimmer für einen begrenzten Zeitraum beziehen, weil jemand sein Studium beendete und vorzeitig aus dem Mietvertrag austreten wollte. Während die meisten meiner KlassenkameradInnen in der Schule bereits wussten, was sie nach dem Abitur studieren wollten, konnte ich mich nicht entscheiden. Es war für mich unvorstellbar und überwältigend zu wissen, dass man in Deutschland mit dem richtigen Notendurchschnitt fast alles studieren konnte und das ohne intensive Aufnahmeprüfungen zu bestehen oder hohe Studiengebühren zu bezahlen. Als wir noch in Vietnam lebten, war meine Mutter trotz der finanziellen Unterstützung meines Vaters sehr fleißig und sparsam, weil sie davon ausging, dass ich in Vietnam studieren und dafür viel Geld brauchen würde und zusätzlich noch mal mehr, um mich für einen Job zu bewerben. Ein weiterer Grund, weshalb ich mich für keinen Studiengang entscheiden konnte, war, dass ich in Vietnam gar nicht so viele Berufe und Studienfächer kannte. Vielleicht war ich damals zu jung, aber es schien mir, als ob es in unserer Gemeinde nur gewöhnliche Berufe gab. ÄrztInnen, LehrerInnen, LandwirtInnen, TischlerInnen, VerkäuferInnen, FischerInnen. In Deutschland sprach man von Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie, Facility Management, Bühnenbild, Produktdesign, Game Design, Philologie, Onomastik, Informatik, Kristallographie, Önologie, Monobachelor, Kombi-Bachelor ohne Lehramtsoption, Kombi-Bachelor mit Lehramtsoption und dualem Studium. Ich war völlig überfordert und plante, mir erst eine Wohnung zu suchen, etwas Geld zu sparen und dann zu schauen, wo ich landete. Kurz bevor ich den Vertrag für das Zimmer im Wohnheim auslief, vereinbarte ich mit der Hausverwaltung einen Termin für die Übergabe. Da sich die Wohnungssuche in Berlin schwieriger gestaltete, als ich anfangs gedacht hatte, bot mir eine Kollegin an, dass ich vorübergehend bei ihr einziehen könnte. Ich packte die meisten meiner Sachen in meinen Koffer und plante, die Kleinigkeiten wie Zahnbürste, Pyjama und Lebensmittelvorrat nach der Arbeit zu packen, dann das Zimmer zu übergeben und zu meiner Kollegin zu fahren. Um 15 Uhr kam ich nach Hause. Die Übergabe war für 17 Uhr geplant, aber dazu kam es nicht. Als ich in mein Zimmer kam, war der ganze Raum bereits leer. Ich geriet sofort in Panik, schaute nervös in den Schrank und unter das Bett. Alles war verschwunden. Aufgeregt rannte ich ins Büro der Hausverwaltung. Ich hatte zwar nicht viel, aber es war alles, was ich besaß. Alles, was ich aus meinem früheren Leben mitbrachte, war plötzlich weg. Auch wichtige Dokumente und Andenken aus Vietnam, die mir besonders am Herzen lagen. In dem Büro, das nur wenige Meter von meinem Gebäude entfernt war, saß eine andere Mitarbeiterin als die, mit der ich am Vortag den Termin vereinbart hatte. Sie wusste offensichtlich nichts von dieser Abmachung und teilte mir mit, dass das Zimmer besichtigt worden und alles in Ordnung sei. Ich konnte also ausziehen. Als ich meine Sachen ansprach, zeigte sie auf den öffentlichen Bereich hinter mir, wo alle meine Besitztümer in schwarze Müllsäcke verpackt waren. Ich vergewisserte mich schnell, dass die wichtigsten Gegenstände da waren und sagte ihr leise, dass ich nicht verstehen könne, warum ich am Vortag einen Termin vereinbart hatte, nur damit dann während meiner Abwesenheit in mein Zimmer eingebrochen wurde. Sie wiederholte mit einem langen Seufzer, dass sie nichts von dem Termin wisse und erwähnte einige Asiaten, die in dem Wohnheim wohnten und auch nicht ausziehen wollten, obwohl der Vertrag abgelaufen war. Sprachlos packte ich meine Sachen aus dem Müllbeutel und ging zur S-Bahn. Ich wohnte noch 2 Monate bei meiner Kollegin, bis ich eine eigene Wohnung gefunden hatte. Damals hatte ich Glück, denn bei der Besichtigung waren nur 2 andere Interessenten dabei. Aber einer verkündete schnell, dass er keine Platten bauen möge und der andere, dass ihm die Wohnung zu klein wäre. Da ich bereits einen Nachweis meiner letzten 3 Monatsgehälter, eine Mitschuldenfreiheitsbescheinigung meines Landshuter Vermieters und eine gute Schufa hatte, bekam ich die Wohnung. Hätte ich gewusst, dass ich hier alles andere als Ruhe und Frieden haben würde, wäre ich vielleicht nicht eingezogen.
Dankeschön.
Gerne.
Das ist eine sehr bewegende Szene. Es war ein ziemlicher Schock für Tao.
Total.
Wie hat sie sich gefühlt in dem Moment?
Sie war sehr schockiert und sie hat sich super machtlos gefühlt. Das war eine Ungerechtigkeit, mit der sie gar nicht so richtig umgehen konnte. Und sie wusste auch gar nicht, wo sie Hilfe holen könnte.
Und so gibt es noch viele, viele weitere Beispiele für schwierige Situationen, Diskriminierung im Alltag, bei Behördengängen, Arztbesuchen. Ich finde eine Szene auch sehr eindrücklich, die die Post betrifft. Einfach der Nachname, der am Briefkasten steht, sorgt für Schwierigkeiten. Warum? Erzähl mal.
Genau, also in der Wohnung der Eltern wohnen noch 2 andere Familien mit vietnamesischen Namen. Und die haben eigentlich ganz unterschiedliche Nachnamen, aber der Postbote hat alle Briefe für vietnamesische Menschen in einen einzigen Briefkasten reingeworfen. Und das passierte immer wieder. Sie haben auch einen Zettel aufgehangen und die Post darum gebeten, die Briefe ordentlich zu sortieren. Am nächsten Tag wurde der Zettel immer abgerissen und die Situation hat sich nie verbessert. Und wenn Briefe nicht ankommen, dann häufen sich die Rechnungen und daraus wurden dann Mahnungen und sogar am Ende eine Zwangsvollstreckung. Das sind sehr zermürbende Situationen, mit denen der Familie konfrontiert werden müssen.
Ich fand den Satz sehr einschneidend. Es war ermüdend, immer vom guten Willen anderer Menschen abzuhängen, immer der Willkür ausgesetzt zu sein. Ich finde, das bringt es so auf den Punkt. Gab es eine Szene, die da für dich sehr schmerzhaft war, auch aufzuschreiben?
Ja, die Szene mit den Briefkasten und auch die Szene mit der Telefongesellschaft. Die Eltern haben einen Lebensmittelladen, wo sie für den Telefon- und Internetanschluss bezahlen müssen. Und sie sind von diesem Telefonanschluss abhängig, damit die Kunden anrufen und Sachen bestellen können. Aber der Telefonanschluss funktioniert eine ganze Zeit lang nicht. Also am Ende sind das 9 Monate, wofür die Eltern das Geld zahlen müssen, aber das nicht funktioniert. Und der Vater rief immer an. Und sie hatten gar keine Lust, mit dem Vater zu reden und sagen dann aufgrund seines Akzents, dass jemand anders anrufen soll, der ordentlich Deutsch spricht. Und der Vater bittet deswegen die Ich-Erzählerin, sich darum zu kümmern. Und 9 Monate lang muss sie neben dem Studium, neben ihren Nebenjobs, immer jeden Tag bei dieser Telefongesellschaft anrufen, Briefe schreiben. Und jedes Mal musste sie das erneut erzählen. Und am Ende hat sie dann mit einem Anwalt drohen müssen, bis sie die Familie aus diesem Vertrag rausgelassen haben. Und all diese Situationen aufzuschreiben, also das war eine reale Situation, die wir erlebt haben. Und darüber zu schreiben, war sehr retraumatisierend für mich. Aber es war eigentlich auch gut, dass ich sie so verarbeiten konnte.
Was ich dabei sehr beeindruckend finde, ist, dass all diese Szenen des Alltagsrassismus niemals anklagend klingen, wenn ich die da lese. Wie machst du das und warum nicht? Da muss doch eine Wut da sein.
Ich war sehr wütend und ich habe mich sehr machtlos gefühlt. Aber beim Schreiben versuche ich immer, die Situation zu erzählen und auch für mich zu ordnen und zu verarbeiten. Und mir war es auch wichtig, der Leserinnenschaft einen Raum für ihre eigenen Gedanken und eigene Gefühle zu lassen. Ich mache es allgemein gern, dass nicht immer alles explizit erzählt werden.
Überlässt also uns Lesern die Wut.
Ja, hat das geklappt?
Ja, definitiv. Ich bin richtig wütend. Was mich noch sehr interessieren würde, du hattest jetzt inzwischen schon einige Lesungen, das Buch ist veröffentlicht. Was gab es für Reaktionen? Was ist schon zurückgekommen quasi?
Ich hatte bis jetzt zum Glück nur gute Reaktionen bekommen bei den Lesungen. Da sind auch viele Menschen mit vietnamesischen Wurzeln gekommen und häufig sind auch Tränen geflossen. Und das hat mich sehr gefreut, weil das war auch mein Ziel, dass ich mit dem Buch Menschen abhole, die dieses Buch gebraucht haben und brauchen. Ich habe mich, also das hat mich sehr berührt, dass dieses Buch Menschen berührt haben, und dieses Buch hat auch viele Menschen zu mir gebracht. Ich bin sehr glücklich, dass das Buch so verbindend ist.
Du hast auch diesen Satz drin, wir waren kein Einzelfall. Es gab noch andere Familien, die wohl immer noch versuchten, die verlorene Zeit miteinander nachzuholen. Haben sich tatsächlich auch andere Familien da bei dir gemeldet? Gibt es da jetzt vielleicht inzwischen schon ein kleines Netzwerk, wo ihr euch austauschen könnt über diese Zeit, was so ein Stück weit so eine Leerstelle vielleicht füllt?
Ja, total viele haben mir geschrieben. Also viele sind aber auch in der DDR geboren und haben mir erzählt, wie es war. Für die ganzen vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, weil nach der Wiedervereinigung ging es vielen Menschen sehr schlecht. Sie lebten in Unsicherheit, weil sie ja den Job und auch den Aufenthaltsstatus verloren haben. Und es gab kaum bis gar keine Unterstützung. Und das war für mich wirklich wichtig zu hören, dass wir nicht allein waren, und das hat mir auch nochmal geholfen, meinen Vater besser zu verstehen.
Tan Thao Chan, Menschen wie wir heißt dein Buch. Große Leseempfehlung. Ganz, ganz vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank für diese tiefen, berührenden Einblicke.
Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.